Wie hat sich Deutschland verändert seit dem 3. Oktober 1990, seit der Wiedervereinigung? Das ist eine Frage, die in diesen Tagen wieder viel gestellt wird. 35 Jahre ist die Wiedervereinigung jetzt her. Eine sehr große Frage. Der Autor und Journalist August Modersohn, der für die Wochenzeitung Die Zeit arbeitet, der widmet sich dieser großen Frage auf eine sehr konkrete Weise. Er ist nämlich durch ganz Deutschland gereist, hat mit ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen, im Osten, im Westen, im Norden, im Süden, überall in Deutschland. Und über seine Begegnung hat er jetzt ein Buch geschrieben. Das heißt, in einem neuen Land eine deutsche Reportage. Ich habe vor der Sendung mit August Modersohn gesprochen über dieses Buch und ich habe ihn erstmal nach der ersten Szene gefragt des Buches. Da beschreibt er die Feier zum Tag der deutschen Einheit letztes Jahr an der Grenze zwischen Bayern und Thüringen bei Sonneberg. Und ich habe ihn gefragt, was diesen Moment für ihn so besonders gemacht hat, dass er den als Ausgangspunkt nehmen wollte für sein Buch.
Na, erstmal natürlich das Datum. Es ist am Vorabend des Tag der deutschen Einheit. Am 2. Oktober findet dort jährlich etwas statt. Ich hatte das mal gehört. Ich habe viel Zeit in meinem Leben schon in Sonneberg verbracht, in Thüringen. Habe dort viel recherchiert. Der Landkreis ist ja bekannt dafür geworden, dass er einen AfD-Landrat gewählt hat, den bisher
der einzige.
Genau. Mhm. Und im Zuge meiner Recherchen dort in den letzten Jahren habe ich dann erfahren, dass am Tag der Deutschen Einheit oder am Abend vorher die Junge Union von Sonneberg und die Junge Union von Neustadt bei Coburg einen sogenannten Fackelmarsch veranstaltet. Mhm. Und ich meine, das wollte ich mir natürlich unbedingt angucken, den Fackelmarsch. Der findet von beiden Städten sozusagen statt und die laufen parallel dann los und treffen sich an dieser Brücke, die auch ein sehr symbolischer Ort ist. An diesem Ort haben nämlich die damaligen Innenminister von BRD und DDR einen Vertrag unterzeichnet, der die Grenzkontrollen aufgehoben hat. Und deswegen kam da sehr viel zusammen. Einerseits das Selbstverständnis der Union, andererseits das Selbstverständnis unseres Landes und das Ende der innerdeutschen Grenzkontrollen in einer Zeit, in der wir wieder außerhalb von Deutschland Grenzkontrollen haben.
Wobei dann jetzt bei Ihrem Besuch keine Fackeln dabei waren.
Ja, ich war ganz enttäuscht. Es waren keine Fackeln da. Sie hatten Kerzen, das ist zeitgemäßer. Manche waren dann auch ein bisschen enttäuscht, haben gesagt, naja, mit den Fackeln früher war es schöner, aber Kerzen sind natürlich auch sehr beeindruckend und schön. Und dann standen sie dort mit Kerzen in der Hand und haben die deutsche Nationalhymne gesungen und ich dachte mir schon auch vielleicht ganz gut, dass sie keine Fackeln tragen.
Das ist dann ein friedlicheres Symbol vielleicht als mit den Fackeln. Ihr Buch heißt ja In einem neuen Land und interessant ist, dass Sie da von einem neuen Land für beide Seiten sprechen, also im Osten und im Westen.
Ja.
Wie meinen Sie das? Also vor allem für den Westen.
Naja, ich finde das Interessante, wenn man sich mal anschaut, wie in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten über die deutsche Einheit gesprochen worden ist, dann hat man ja immer auf eigentlich ganz oft nur auf den Osten geschaut, hat immer dann dort die Fragen gestellt, was hat sich verändert, welche Umbrüche gab es, und ich will das überhaupt nicht kleinreden, die Umbrüche im Osten gerade in den 90er Jahren waren ja riesengroß und auch fatale Umbrüche gab es auch zuhauf, wenngleich man natürlich auch immer betonen muss, dass es auch nicht alles schlecht gewesen ist, was passiert ist. Es kam die Freiheit auf eine Art und Weise und ein bisschen ist aber dabei untergegangen oder mir ist aufgefallen, eben auch als jemand, der im Westen von Berlin aufgewachsen ist, dass Westdeutsche oft so taten, als ob diese deutsche Einheit mit ihnen gar nichts zu tun gehabt hätte. Als ob das irgendwie halt so ein Feiertag ist im Jahr, an dem man dann frei hat. Aber natürlich gibt es viele irgendwie innerdeutsche Beziehungen. Es gibt Leute, die von Ost nach West und von West nach Ost gezogen sind. Es gibt Freundschaften und Familien, die wieder zusammengeführt worden sind. Gleichzeitig wurde das Thema politisch auf einer großen Ebene immer so behandelt, als sei das alles irgendwie ein Ostproblem, Ostphänomen. Gerade in den letzten Jahren, als ich dann angefangen habe, auch journalistisch zu reden, ging das dann ja oft einher mit der Frage des Rechtsrucks. Und ich fand, das musste man mal aufbrechen und dann mal rausgehen und mal gucken, was hat sich auch im Westen getan. Nicht nur im Westen, ich bin ja auch im Osten unterwegs, aber wollte den Blick mal weiten. Weil ich das ein bisschen schade finde, dass der Westen immer so tut, als ob das nicht nur bei der AfD, aber vor allem auch dort nichts mit sich selbst zu tun hätte, sozusagen.
Ja, das ist natürlich eine spannende Perspektive, auch eine neue, die es vielleicht gar nicht so oft gegeben hat. So, das, was hat sich im Westen verändert? Und spannend ist ja aber auch in Ihrem Buch, dass es ja gar nicht nur Osten und Westen ist, sondern Sie sind ja in ganz Deutschland unterwegs. Ne? Und ich habe mich dann gefragt, inwiefern Sie da diese Trennlinie Ost-West, die ja dann so oft erzählt wird, ist es tatsächlich die Trennlinie, die Sie erlebt haben? Oder gab es vielleicht noch andere Linien, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, wo Sie gemerkt haben, hier haben Menschen noch mehr was gemeinsam oder so, was jetzt gar nicht so Ost-West bezogen ist?
Also ich finde es immer eine große und wichtige Frage, sich zu fragen, möchte man über die Unterschiede berichten? Wie spricht man über diese Unterschiede zwischen Ost und West? Weil es ja doch auf der Hand liegt, dass es Unterschiede gibt. So. Und wer die verschweigt, der sorgt auch nicht dafür, dass sie verschwinden. Wir sehen das bei ganz vielen Themen, bei dem Wahlverhalten einerseits, das sich aber auch vielleicht ein bisschen angleicht an manchen Orten, darum geht es auch in dem Buch. Gleichzeitig sieht man das aber bei so Fragen wie Vermögensverteilung, Einkommen, Erbe, aber auch bei so Sachen wie dem Gender Pay Gap, der im Osten niedriger ist als im Westen. Und diese Fragen verwischen und verschwimmen dann ein bisschen, wenn man sich ein bisschen im Land umguckt und man bemerkt dann manchmal, hey, in Duisburg haben die Leute ganz ähnliche Transformationserfahrungen gemacht wie in der Lausitz. Und das ist manchmal ein bisschen in der Lausitz nicht ganz klar, was in Duisburg passiert ist. Und in Duisburg denkt man immer, ja, da in Spremberg, da sieht das doch alles so schick aus. Die haben den Soli gekriegt, den die Ostdeutschen natürlich auch bezahlt haben. Das muss man ja immer dazu sagen. Aber ich habe dann eben festgestellt, es gibt viele Dinge, die ähnlich sind. Es gibt viel mehr Ähnlichkeiten, als wir uns das manchmal vielleicht eingestehen wollen. Gleichzeitig gibt es auch Unterschiede, die wir vorher vielleicht nicht so gesehen haben und auch über die, wie ich finde, zu wenig immer wieder gesprochen wird. Es geht dann oft, wenn es um Ost-West-Unterschiede geht, um die AfD. Ich habe es selber schon erwähnt vorhin, aber über Dinge wie Ungleichheit, über Dinge wie Vermögensverteilung wird weniger gesprochen. Diese Debatte ist auf gewisse Art und Weise ja oft immer im Keim erstickt. Darum geht es auch in meinem Buch.
Und wenn es um die AfD geht, dann denken wir natürlich ganz oft an den Osten, aber es ist natürlich kein Ostphänomen nur. Ja. Sie waren im Pforzheim unterwegs, ja. Baden-Württemberg, und denkt, ja, verbindet man jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einer großen rechten Hochburg, aber Sie haben da mit einem AfD-Kommunalpolitiker gesprochen. Was war das für eine Begegnung?
Ja, also Pforzheim hat mich sehr interessiert, weil ich immer auf den Deutschlandkarten sieht man ja immer den blauen Osten, wo AfD gewählt wird, und den schwarzen, jetzt zuletzt der schwarzen Westen, manchmal grün, manchmal rot. Das verwischt aber total viel, das verdeckt total viel. Erstens, macht die AfD stärker im Osten, als sie manchmal ist. Leipzig zum Beispiel ist im Wahlkreis auch blau erschienen, obwohl die AfD dort weniger hatte als in Pforzheim. Und der Wahlkreis, da hatte die AfD 30%, war nicht schwarz auf der Landkarte, weil die CDU noch ein bisschen besser war. Deswegen dachte ich, ich muss unbedingt nach Pforzheim. Dort ist mir aufgefallen, bestand diese AfD-Fraktion, zumindest mit den drei Personen, mit denen ich mich getroffen habe, das waren alle Menschen mit Migrationsgeschichte. Und Pforzheim ist auch eine Stadt, in der die Migrationsquote sehr hoch ist. Gleichzeitig dachte ich dann, ist auch interessant, viele Westdeutsche hatten mich auch darauf hingewiesen schon, naja, jetzt wählen ja auch Migranten die AfD. Und das fand ich dann auch wieder amüsant, dass gesagt wird, naja, erst sind es die Ostdeutschen, die so komisch wählen, dann sind es die Migranten, aber was ist eigentlich mit den Westdeutschen, sind die immun? Und deswegen war der Kommunalpolitiker auch nur einer von vielen, die ich getroffen habe. Ich habe auch viele Urpforzheimer getroffen, die mindestens so rechts drauf sind, wie viele Menschen, die ich auch in der Lausitz treffe.
Ja. Sie schreiben ja, dass Sie offen und unvoreingenommen wie möglich unterwegs sein wollten.
Das versuche ich immer, ja.
Genau. Und wir wollen gleich drüber sprechen, wie Ihnen das gelungen ist, auf so eine lange Strecke, und wie Sie dann eben auch mit Meinung und Stimmung gegangen sind, die vielleicht von Feindseligkeit geprägt waren. Besprechen wir gleich hier mit dem Journalisten August Modersohn über seine Reise durch Deutschland und sein Reportagebuch dazu. Herr Modersohn, es ist ja oft so, wenn man so ein Anliegen hat, wenn man rausfinden will, was die Menschen in Deutschland allgemein so bewegt, dann ist das eine sehr große Frage, schwer darauf, allgemeine Antworten zu finden. Aber was ist denn Ihr Eindruck, den Sie da gewonnen haben in Ihren Gesprächen? Was sind Themen und Probleme, die Ihnen vielleicht besonders oft begegnet sind?
Naja, ich habe mein Buch auch in Kapitel gegliedert, um das so ein bisschen greifbar zu machen, in Themen gegliedert, weil man natürlich nicht mit jemandem sprechen kann und sagen, was bewegt dich, und dann guckt, was dabei rauskommt. Das mache ich natürlich auch, eine gewisse Offenheit hat man, aber ich habe schon gemerkt, es gibt Themen, die mich beschäftigen. Das sind die großen Fragen, die aktuell eigentlich den politischen Diskurs betreffen und die natürlich auch die Leute dann bewegen. Das ist schon so. Es ist jetzt nicht so, dass die Diskurse, die wir führen, komplett am Leben der Leute vorbeigehen, aber das Überraschende, was Sie gerade auch erwähnt haben, das finde ich halt eigentlich das Schöne, auch in meinem Beruf als Reporter dann unterwegs gewesen zu sein. Man geht irgendwo hin, natürlich versucht man unvoreingenommen zu sein, aber natürlich hat man immer einen subjektiven Blick. Man hat irgendwelche Geschichten schon mal gehört über den Ort, man verbindet irgendeine Stimmung, irgendein Gefühl mit diesem Ort. Es ist ja nicht so, dass man neutral und objektiv dahin gehen kann, daran glaube ich nicht unbedingt. Man kann es versuchen, man sollte versuchen, den Leuten gerecht zu werden. Das ist mein Anspruch. Und naja, wenn man dann irgendwo unterwegs ist, in der Lausitz zum Beispiel in Südbrandenburg, da kennt man ja schon manchmal auch so ein gewisses Misstrauen, was einem manchmal entgegenfliegt. Oder zumindest ist das vielleicht auch das Klischee der Region, das ist eher die knorrigen Südbrandenburger sozusagen. Aber ich muss sagen, die allerherzlichsten Menschen, die ich getroffen habe, waren in der Lausitz. Da bist du im Hotel untergekommen. Mir wurde das da empfohlen. Gundi und Micha, so heißen die beiden Leute, die da seit mehr als 30 Jahren ein Ehepaar so ein Hotel machen, im ehemaligen Haus der Jugend, direkt am Tagebau Welt zur Süd, also 200 Meter, dann stehst du da quasi an der Abbruchkante. Und das war die freundlichste Begrüßung, die ich je erlebt habe. Und das war was Schönes. Es gab aber auch Momente, in denen man dann halt etwas zurückschreckt, wenn man im Pforzheim nichts ahnt, sich ein Espresso in so einem relativ hippen, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Hipster-Café war, aber schon irgendwie so eine italienische Espressomaschine, fescher Typ, coole Brille, stylisch irgendwie. und der ihn dann begrüßt mit dem Satz, ja, ich wähle AfD. Es gibt Überraschungen in jede Richtung und dafür sollte man offen sein.
Und wie sind Sie dann damit umgegangen? Also wenn Sie dann, ich meine, mit Offenheit losgehen, ist ja gut, aber dann treffen Sie auch auf Meinungen, wo es dann schwierig ist, vielleicht weiter offen zu sein. Wie sind Sie damit umgegangen?
Naja, ich finde, als Reporter ist es schon immer wichtig, erstmal den Leuten zuzuhören. Ne? Also erstmal mit den Leuten ins Gespräch kommen. Natürlich muss man auch widersprechen, natürlich muss man auch gewisse Fakten einbringen in ein Gespräch. Man muss vorbereitet in Interviews gehen, gerade wenn man mit Politikern oder Politikerinnen redet. Das ist besonders wichtig, auch da kritisch reinzugehen. Gleichzeitig finde ich es immer erstmal gut, mit den Leuten zu sprechen, sich das anzuhören und dann destilliert sich im Nachhinein ja manchmal auch so ein Bild. Dann sammelt man Erfahrung und wenn man von vornherein sagt, na gut, mit dem Chris, mit dem rede ich nicht, weil der sagt, ich will AfD, dann lerne ich ja nichts. Ich habe ja schon Interesse an Erkenntnis und möchte ja schon verstehen.
Mhm. Und dann sind Sie auch weiterhin unvoreingenommen oder bieten Sie dann Paroli und sagen, nee, aber hör mal, das muss man auch mal anders sehen, oder?
Naja, man muss ja schon auch die Gegenargumente einbringen, um die Argumentation des Gegenübers zu schärfen und dann kommen man manchmal an tote Punkte. Ich fragte den Chris, so hieß der Kaffeehausbesitzer in Pforzheim zum Beispiel, dann irgendwann mal, weil ich es nicht mehr hören konnte, dass er die ganze Zeit erzählte, Deutschland geht den Bach runter und alles ist ganz schlecht und die Schulen und die Ausländer und was da alles auch inzwischen unverhohlen gesagt wird, die Bahn, das wird dann alles irgendwie so gleichzeitig erwähnt. Und dann ist man manchmal verdutzt und dann habe ich ihn irgendwann einfach nur mal gefragt, gibt es eigentlich auch irgendwas, das funktioniert in Deutschland? Und dann hat er ganz lange überlegt und dann hat er gesagt, die Supermärkte. Ja, das hält bis heute in mir nach, obwohl das schon mehr als ein halbes Jahr her ist. Hm.
Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch, dass immer jetzt zum Tag der Deutschen Einheit so die üblichen Fragen gestellt werden. Gibt es wirklich was zu feiern? Sind wir wirklich eins? Das sind so die Fragen, die wir uns immer stellen. Und Sie sagen aber gleichzeitig, diese Fragen so richtig befriedigend beantwortet wurden die nie, weil der immer weiterhin Erkenntnisse fehlen. Also es klingt wie, als bräuchte es neue Fragen. Was würden Sie denn sagen? Was wären denn die richtigen Fragen, die man sich stellen sollte jetzt zu so einem Tag der Deutschen Einheit, wenn man so zurückblickt?
Also meine simple Frage war dann eigentlich einfach nur, was bitte ist das für ein Land? Weil man es ja manchmal gar nicht fassen kann, was man so erlebt und was man hört und was man sieht. Ich glaube, dass man mit diesen Fragen gibt es was zu feiern. Sind wir eins, nicht weiterkommen? Steffen Mauer hat darüber letztes Jahr ein Buch geschrieben, das heißt Ungleich vereint. Er war nicht der allererste, der das gesagt hat, aber diese These ist natürlich gut, dass man sagt, naja, wir müssen uns jetzt auch nicht immer einig sein und vielleicht müssen wir jetzt sagen, jetzt ist das mal irgendwie over und jetzt schauen wir uns die konkreten politischen Fragen an. Und unter anderem, was ich sage, was ich mir wünschen würde für eine Debatte, ist, dass man mehr auf diese Ungleichheit schaut, die nicht nur zwischen Ost und West besteht, sondern es gibt ein Riesengefälle zwischen oben und unten. Das ist etwas, was ein bisschen hinten runterfällt, oft bei so Fragen, wenn man sagt, gibt es was zu feiern? Und dann sagen die Leute jedes Jahr, wir haben wahnsinnig viel erreicht, aber es ist auch noch viel zu tun. Und das kann man jeden Morgen sagen, wenn man aufsteht, aber weiter bringt es einen auch nicht.
Der Journalist und Autor August Modersohn über sein Buch, das heißt In einem neuen Land, eine deutsche Reportage, ist erschienen im Propyläen Verlag, hat 240 Seiten, kostet 24 Euro. Und ich sage ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch und dieses Gespräch hier, Herr Modersohn.
Danke, Herr Mayo.